Herzlich willkommen zu Folge 151 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des wöchentlichen Podcasts der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 27. Januar begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras und
Konstantin van Linden. Hallo.
Ja, diesmal wieder aus dem Homeoffice, so wie es sich in diesen Tagen gehört. Heute ist ja die Homeoffice-Verordnung in Kraft getreten. Klingt natürlich, also heißt natürlich ein bisschen anders, aber die geneigten Hörerinnen und Hörer wissen, worum es geht.
Erinnern sich aus der letzten Folge, genau. Und diesmal haben wir zur Abwechslung nicht so viele Corona-Themen, eigentlich nur eines, dafür aber eine Menge anderer interessanter Entwicklungen. Und zwar beginnen wir gleich mit einem kurzen Nachtrag zu einem Thema der letzten Folge. Und dann haben wir als ersten größeren Block eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zum Entgelttransparenzgesetz beziehungsweise zu den dann daraus folgenden Ansprüchen, die Arbeitnehmer oder in der Praxis wohl eher Arbeitnehmerinnen so haben können, wenn sie der Meinung sind, dass sie schlechter bezahlt werden als ihre männlichen Kollegen. Anschließend schauen wir uns mal an, was sich eigentlich bei der AfD und dem Verfassungsschutz so für neue Entwicklungen ergeben haben. Da hieß es ja, die solle jetzt zum Verdachtsfall erklärt werden. Dann verzögerte sich das doch irgendwie. Zugleich ist der ehemalige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz aus der Kanzlei Höcker Rechtsanwälte ausgetreten und das wirft auch ein paar ganz interessante berufsrechtliche Probleme auf, die wir uns hier anschauen wollen. Dann gibt's, wie schon angekündigt, eine kurze Corona-Entscheidung und zwar dem bayerischen VGH, der jetzt diese 15-Kilometer-Regelung gekippt hat. Das ist ja doch ganz bemerkenswert. Dann haben wir noch ein EuGH-Urteil zur Frage, ob man den Rundfunkbeitrag eigentlich auch in bar entrichten kann. Und dann noch für alle Examenskandidaten ein wohl ganz interessantes Urteil. Der Bundesgerichtshof hat da etwas entschieden zum sogenannten Alternativvorsatz im Strafrecht. Und am Ende steht natürlich, wie stets, das gerechte Urteil. Aber zunächst, wie gesagt, ein kurzer Nachtrag. Und zwar hat sich da ein Hörer bei uns gemeldet, ne, zu einem Thema, über das wir in der letzten Sendung gesprochen haben.
Ja, das war wirklich sehr hübsch. Also darüber haben wir uns wirklich sehr gefreut, weil es ja immer hilfreich ist, wenn unsere Hörer mit sachdienlichen Hinweisen aushelfen können. Und hier ging es um einen Fall, den du vorgetragen hattest, Konstantin, da ging es um die Impfpflicht und der Bundeswehrsoldaten. Und da kam ja die Frage auf, inwieweit, also das wurde geahndet in einem speziellen Fall mit dem Arrest, mit dem Dienstarrest. Und da hatten wir uns gefragt, da eigentlich dahinter steckt. Und da haben wir tatsächlich Nachricht bekommen von einem Hörer, der da auch sehr bewandert ist in diesem Bereich, der also die Bundeswehr in- und auswendig kennt und uns erklärt hat, dass es tatsächlich um einen Arrest geht. Also der Vollzug des Arrestes erfolgt regelmäßig in der Wache der jeweiligen Kaserne und der Arrestant wird dort in eigens dafür eingerichteten Arrestzellen eingesperrt und zwar 8 Tage Freiheitsentzug im vorliegenden Fall, denn das Ganze dient dazu, also die Aufrechterhaltung oder die Wiedererstellung der Disziplin in der Truppe durchzusetzen. Ja, das also verbirgt sich hinter dem Disziplinararrest und jetzt sehen wir in der Tat klarer und auch, das ist kein Ponyhof.
Ja, ich hatte dann noch die Folgefrage, wie das denn eigentlich sei, ob der diese 8 Tage absitzen und dann einfach trotzdem ungeimpft weiter Dienst tun könne. Und da schrieb uns der Hörer zurück, nein, das sei in aller Regel nicht so, sondern dann würden eben so lange weitere Disziplinarmaßnahmen verhängt, bis derjenige sich fügt. Das freut uns natürlich immer. Das war in diesem Fall eben jemand, der sich ja, wie gesagt, in Bundeswehrbelangen und gerade auch in Disziplinarfragen sehr gut auskennt. Wir drücken das so ein bisschen verklausuliert aus, weil er nicht namentlich genannt werden wollte, aber Wie gesagt, das ist natürlich immer sehr schön, wenn sich Hörer aus verschiedenen Themenbereichen, über die wir hier sprechen, bei uns melden und sachdienliche Hinweise vortragen. Das könnt ihr übrigens auch tun, indem ihr auf faz.net/einspruch/podcast geht. Und dann findet ihr dort ja zu jeder Folge einen eigenen Eintrag, einen artikelförmigen Eintrag sozusagen, unter dem ihr Kommentare schreiben könnt. Das hat natürlich den schönen Vorzug, dass das gleich auch alle anderen sehen, denn so können wir natürlich in der Sendung selber können wir natürlich nicht jeden Hinweis aufgreifen, der uns per Mail oder über Twitter oder so erreicht. Genau, also aber das soll als Vorrede genügen und dann kommen wir jetzt mal zum ersten richtigen Thema dieser Sendung, nämlich das Entgelttransparenzgesetz und alles, was damit so zusammenhängt. Corinna, was gibt es da Neues zu vermelden?
Ja, das ist übrigens auch das erste Mal, glaube ich, dass wir uns da inhaltlich damit beschäftigen. Es wird auch höchste Zeit, denn es geht um ein Gesetz, das ja schon seit einiger Zeit in Kraft ist. Seit 2018 kann man sich ja als Arbeitnehmer erkundigen, was so die Kollegen verdienen, also jeweils des anderen Geschlechts. Das Ganze zielt natürlich darauf, die Entgeltungleichheit zwischen Mann und Frau zu beseitigen, denn die Zahlen gehen ja immer wieder spätestens zum Frauentag am 8. März durch die Medien, dass Frauen immer noch wesentlich weniger verdienen als Männer. Das klafft so zwischen 21% und 6%. Die Lohnlücke hängt so ein bisschen davon ab, wie man sich das genau erklären möchte, also ob das sozusagen man einfach nur auf die Entgelte guckt und dabei ausblendet, was Teilzeit und auch Beförderung oder auch die Berufswahl dafür Einfluss nehmen, dann sind das eben auch die wesentlich höhere Zahl von 21%. Ansonsten, wenn man das bereinigt, sind wir bei 6%. Und das ist schon lange ein Anliegen gewesen der SPD, das zu ändern. Und es geht in Trippelschritten voran. Und jetzt hat aber das Bundesarbeitsgericht da einen ziemlich großen Schritt gemacht in diese Richtung, die zumindest dazu führen könnte, dass es ein wenig mehr Entgelt ja, Gerechtigkeit gibt, wie immer man das eigentlich auch ausdrücken kann und wie immer man das analysieren kann, dann in der Praxis sieht ja immer alles sehr viel komplizierter aus. Aber um das vielleicht nochmal genau zu erklären, was das Bundesarbeitsgericht jetzt entschieden hat, und dann trete ich nochmal einen Schritt zurück. Das Bundesarbeitsgericht hat erstmals festgestellt, dass vermutet werden kann, dass eine Diskriminierung von Frauen vorliegt, wenn Männer in einem Unternehmen mehr verdienen. Das ist jetzt mal so die Kurzfassung. Und da kann man ja auch erstmal stutzig werden, weil es wird wahrscheinlich viele Leute geben, die das bizarr finden und sagen, na klar, also wenn die Männer mehr verdienen, dann werden wohl Frauen diskriminiert. Ja, aber so einfach ist es juristisch eben nicht. Und das bedarf schon eines Bundesarbeitsgerichtes, um das mal klarzustellen. Es ist auch so, dass die unteren Instanzen das durchaus auch mal anders gesehen haben. Und dieses Urteil könnte jetzt also stark Bewegung bringen in das, was wir immer jetzt im Zusammenhang mit diesem Entgelttransparenzgesetz so an Verfahren gesehen haben. Es gibt nämlich in der Tat nicht besonders viele. Ich habe mich gestern übrigens in Vorbereitung auf diese Sendung mit einer Rechtsanwältin von Baker McKenzie unterhalten. Das war Katja Hilferer, die da ein bisschen auch einen Einblick gegeben hat in die Praxis und auch berichtet hat, wie dieses Urteil womöglich das die Praxis auch beeinflussen kann in Zukunft. Und die sagte, bisher hat das natürlich auch nicht besonders eine große Rolle gespielt. Einmal, weil es rechtliche Hürden gab. Es gab, wie gesagt, die Frage, was bringt einem überhaupt die Erkenntnis, dass Männer womöglich mehr verdienen als Frauen. Und das Zweite war, dass das natürlich auch eine unglaubliche psychologische Hürde ist. Man klagt ja, und das ist ja im Arbeitsrecht immer ein Problem, in einem bestehenden Arbeitsverhältnis. Ne? Da sind Kündigungsklagen natürlich immer vielleicht psychologisch ein bisschen einfacher, ne? Weil man das Unternehmen im Zweifel verlassen muss und sich dann und man dann im Grunde genommen gegen den Ex-Arbeitgeber klagt und das dann vielleicht ein bisschen einfacher ist. Aber hier geht es ja tatsächlich darum, dass man da womöglich auch noch viele Jahre weiterarbeiten möchte. Und das ist nicht ganz so einfach, dann vor ein Gericht zu ziehen. Ne?
Und diese jetzige Entscheidung ist, finde ich, eigentlich sogar unter zwei Gesichtspunkten relevant. Ne? Also einmal diese Vermutung, die du gerade genannt hast, dass das BAG also sagt, wenn die Vergleichsgruppen hier korrekt gebildet wurden. Ja, natürlich kann man nicht alle Frauen mit allen Männern vergleichen in einem Riesenkonzern. Natürlich muss erstmal eine sinnvolle Vergleichsgruppe definiert werden. Aber wenn das also geschehen ist, und das war hier augenscheinlich so, und wenn sich dann ergibt, dass die Klägerin, in diesem Fall waren es 8% weniger verdient als der Median der männlichen Vergleichsgehälter, dann ist das ein Indiz, das ist sozusagen noch nicht die endgültige Feststellung, aber es ist ein Indiz dafür, dass dann wohl eine geschlechtsbezogene Diskriminierung vorliegt. Und dann muss der Arbeitgeber nun seinerseits beweisen, dass es eben in diesem Fall doch irgendwelche inhaltlichen akzeptablen Gründe gibt, die eben gerade nicht einfach nur mit dem Geschlecht der Klägerin zu tun haben. Das ist das eine. Und das andere ist ja aber auch, dass diese Frau überhaupt, jetzt mal unabhängig von dieser Vermutungsfrage, überhaupt einen Anspruch irgendwie haben könnte, diese Differenz zu korrigieren, ne? Denn das war ja immer die Kritik am Entgelttransparenzgesetz, dass man danach zwar Auskunft verlangen kann, aber dass das ja keinen Anspruch auf tatsächliche Gleichstellung im Gehalt verleiht, ja. Und da beruft sie sich, so wie ich das überblickt habe, tatsächlich unmittelbar auf europäisches Recht und dort auf Artikel 157 des Vertrags über die europäische Arbeitsweise, nicht wahr?
Genau. Also das muss man sagen, ist dann so eine gewisse Krücke, die einem, die da gemacht werden muss. Also man geht über das europäische Recht in Verbindung mit dem Entgelttransparenzgesetz und dann spielt auch noch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz mit hinein, also das AGG, das ja auch schon seit 2016 in Kraft ist und hier auch eine Rolle spielt. Also das ist alles in der Praxis tatsächlich gar nicht so einfach. Vielleicht können wir, aber dadurch, dass das jetzt geklärt ist, lohnt es sich vielleicht auch nochmal verschärften Blick drauf zu werfen, wie eigentlich das Verfahren ist, was das Entgelttransparenzgesetz überhaupt vorsieht, ne? Denn wie du schon zu Recht sagtest, es geht ja nicht einfach, dass man jetzt sein eigenes Gehalt mit allen Gehältern im Unternehmen vergleicht, ja, sondern es muss schon eine sinnvolle Vergleichsgruppe gebildet werden. Und da ist es natürlich erstens wichtig, dass es eine gleiche oder gleichwertige Tätigkeit ist. Ja, schon das liefert ja Raum für Interpretation. Das ist ja auch nicht ganz eingängig, ne? Gerade in diesen heutigen Zeiten. Das ist vielleicht noch einfacher früher gewesen oder in Tätigkeitsbereichen jeweils, wo man nebeneinander am Fließband steht, ja, und wo klar ist, was der eine und der andere zu tun hat und wie lange der das tut und so. Das ist ja eine relativ einfache Geschichte, aber heutzutage, insbesondere in kreativen Berufen oder auch in Berufen, wo Verantwortung übernommen wird, können ja die Arbeitsbereiche sehr, sehr unterschiedlich sein. Und deswegen muss man eben Vergleichsgruppen bilden, die eine gleiche oder gleichwertige Tätigkeit haben. Und dann darf natürlich auch der Erfahrungshorizont nicht zu weit auseinanderklaffen. Ne? Also es ist natürlich schwierig, jemanden zu vergleichen, der irgendwie 3 Jahre im Unternehmen ist, versus jemanden, der irgendwie schon 30 Jahre im Unternehmen ist. So, und es muss eine Vergleichsgruppe gebildet werden von mindestens 6 Leuten, denn es gilt natürlich auch hier, den Datenschutz zu wahren. Ist ja immer nicht ganz unwichtig. Das heißt, die Daten werden anonymisiert und damit das deutlich wird, damit das auch so bleibt, also damit nicht Rückschlüsse draus gezogen werden, hat der Gesetzgeber eben eine Gruppe von mindestens 6 Leuten gewählt. Also es müssen, wie in diesem hier konkreten Fall, mindestens 6 Leute eine gleiche oder gleichartige Tätigkeit haben und deren Gehalt wird dann gesammelt und es wird der Median genommen, nicht etwa der Durchschnitt, sondern quasi der mittlere Wert, also von 9, nehmen wir mal an, wir haben eine Zahl von 9 Männern, die deren Gehalt da einfließen soll, dann wird quasi das Gehalt in der Mitte genommen, also der 5. höchste Wert und mit dem wird dann das Gehalt der Frau verglichen. So, und das schon ist ja ein recht schwieriger Prozess. Da ist es eben so, dass man sich als Mitarbeiterin an den Betriebsrat wenden kann und der sorgt dann dafür, dass die Informationen zusammengesammelt werden. Wenn es keinen Betriebsrat gibt, dann hilft auch die Personalabteilung weiter. So, und wenn man das, das ist übrigens ein Verfahren, was dann nach Paragraph 10 des Entgelttransparenzgesetzes und Paragraph 10 und fortfolgende zusammengesammelt wird, kann man sich ja auch fragen, was macht man dann mit der Information? Ne? Und das war eben genau bisher die Frage, die sich dann immer stellte. Entfaltet das tatsächlich eine Indizwirkung? Da geht es dann um Paragraph 22 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Also kann man dann vermuten, dass es hier tatsächlich um eine Benachteiligung von Frauen geht, also um eine Geschlechterdiskriminierung, die nach dem AGG ja verboten ist, oder muss umgekehrt die Frau beweisen, dass da eben tatsächlich noch mehr dahinter steckt, also durch blöde Kommentare, durch vielleicht auch eine gewisse Struktur im Unternehmen oder der Fantasie sind da ja keine Grenzen gesetzt, was man da heranziehen kann, aber es ist natürlich schwieriger, das zu belegen. Ne?
Und weil die Frau ja schließlich, also wir sagen jetzt, die Frau theoretisch könnte natürlich auch einen Mann klagen, aber in der Praxis ist es ja in aller Regel so, dass eher die männlichen Angestellten mehr verdienen als die weiblichen und nicht andersrum. Also jedenfalls, die Klägerin ist ja auch nicht dabei gewesen bei den Gehaltsverhandlungen der anderen Leute. Also insofern sind ihren den Möglichkeiten dessen, was sie so vortragen kann, ja auch einfach praktische Grenzen gesetzt.
Ja, und jetzt ist es eben so, dass wir natürlich noch lange nicht am Ende sind mit diesem Urteil, das übrigens bis jetzt auch nur in der Pressemitteilung vorliegt. Das heißt, die schriftlichen Gründe sind noch nicht veröffentlicht. Da ist jetzt viel Raum für Spekulation. Es wird bestimmt interessant, nochmal sich genau anzusehen, worauf vielleicht das Bundesarbeitsgericht, der 8. Senat, da den Schwerpunkt gelegt hat. Aber es ist wichtig, also klar ist, dass das Landesarbeitsgericht jetzt nochmal ran muss und jetzt gucken muss, gibt es vielleicht Gründe, die der Arbeitgeber genannt hat, die vielleicht diese Vermutung dann auch wieder widerlegen. Ne? Denn das ist ja genau das, was du auch am Anfang gesagt hattest. Das ist jetzt eine Vermutung, aber die kann auch widerlegt werden von dem Unternehmen. Und da wird sich dann auch in der Praxis herauskristallisieren müssen, was da eigentlich für Argumente zählen. Also sicherlich das Verhandlungsgeschick bei Einstellung. Also wenn Männer bei der Einstellung besser verhandelt haben, dann könnte das eine Rolle spielen. Aber sicherlich wird das schwieriger werden, wenn man das sozusagen als Argument nimmt, was auch in späteren Situationen eine Rolle gespielt hat. Also man wird sich jetzt als Unternehmen nicht immer darauf berufen können, dass auch die Männer in quasi im Laufe ihrer Tätigkeit immer mal wieder laut gekräht haben. Ja, das kann ja nicht das einzige Differenzierungskriterium sein, was so ein Unternehmen anlegt, ja, sondern es muss ja immer mehr, und das tut es in der Praxis ja häufig auch, aber es sollte natürlich feststehen oder dass es objektive Maßstäbe gibt im Unternehmen, an denen sich die Gehaltsfindung orientiert. Ne? Also es werden Zielvorgaben gemacht, dann gibt es Gespräche darüber, ob diese Ziele eingehalten wurden und vielleicht sogar übertroffen wurden, wie die Gesamtperformance des Unternehmens ist und welchen Beitrag irgendwie der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin hat. Also da werden die Unternehmen natürlich objektive Kriterien finden müssen. Wie gesagt, tun sie ja häufig auch schon, insbesondere bei großen Unternehmen ist das natürlich gang und gäbe, ja, um dann deutlich zu machen, hier hat keine Diskriminierung stattgefunden.
Ja, man könnte natürlich sich auch auf den Standpunkt stellen und sagen, also wenn die Vergleichsgruppen wirklich sauber definiert worden wären, dann müsste jede verbleibende Ungleichheit im Gehalt tatsächlich nicht nur ein Indiz, sondern geradezu ein definitiver Beweis für Diskriminierung sein. Aber wenn man das so sagen wollte, dann müsste man halt die Kriterien für die Aufnahme in die Vergleichsgruppe so eng ziehen, dass wahrscheinlich überhaupt keine anderen Mitarbeiter mehr übrig blieben, geschweige denn mindestens 6, wie du ja eingangs gesagt hast. Ne? Denn natürlich, zwei Arbeitnehmer sind ja nie exakt identisch. Also die werden nie genau gleich viel Berufserfahrung haben, genau das Gleiche machen und so weiter. Also deshalb hat man halt irgendwie auf Ebene der Vergleichsgruppen schon so noch vielleicht gewisse Unsauberkeiten. Und die kommen dann, die kann der Arbeitgeber dann wiederum als Rechtfertigung anführen dafür, dass hier halt doch trotz der Ungleichheit keine Diskriminierung vorliegt, oder zumindest kann er das versuchen. Mhm. Genau, das ist die aktuelle Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, finde ich eigentlich auch so ganz einleuchtend. Muss man dazu noch was sagen? Weil sonst gab es ja auch noch ein Urteil, was schon ein kleines bisschen länger zurückliegt, aber was man vielleicht in dem Kontext auch noch erwähnen könnte.
Ja, es ist in der Tat nicht das erste Mal, dass sich das Bundesarbeitsgericht damit beschäftigt. Es ging auch durch die Medien der Fall von Birte Meier. Das ist eben eine ZDF-Journalistin, die, glaube ich, den ersten Fall auch schon angestoßen hat, zum Entgelttransparenzgesetz. Die hatte in welcher Redaktion nochmal gearbeitet?
Ich möchte Frontal 21.
Frontal 21 war es, genau. Sich eben beschwert, dass die männlichen Kollegen mehr verdienen als sie selber. Da war noch der Knackpunkt, wie sie als feste freie Mitarbeiterin zu bewerten ist. Denn das ist ja später beim öffentlichen Rundfunk auch immer eine starke Rolle, ne, dass da viele Mitarbeiter gar nicht fest angestellt sind, sondern die mit Herrscharen von Pauschalisten arbeiten oder mit solchen sogenannten festen freien Mitarbeitern. Und das war schon eine Entscheidung, die darauf hinzielte. Auch da zeigte sich das Bundesarbeitsgericht ja großzügig in Anführungsstrichen. Ich finde auch, das war irgendwie total einleuchtend, weil sie gesagt haben, naja, das kann jetzt nun nicht sein, dass jetzt hier quasi der öffentlich-rechtliche Rundfunk so viel Spielraum hat bei der Anstellung oder gerade Nichtanstellung von Mitarbeitern, ja, das kann jetzt nicht zu ihren Lasten führen, weil sondern die haben eben den Arbeitnehmerbegriff sehr weit gefasst und gesagt, eben auch solche Leute müssen da drunter fallen, ja, denn sonst würden wirklich eine ganze Latte von Menschen da ja überhaupt gar keine Möglichkeit haben, und umgekehrt war ihre Verankerung in der Redaktion eben so fest, dass man das gut verargumentieren konnte und sagen konnte, ja, also die Grundsätze müssen hier eben auch eine Rolle spielen.
Da ging es zunächst mal nur um den Auskunftsanspruch, aber auch der ist ja eben im Entgelttransparenzgesetz eigentlich nur für Arbeitnehmer vorgesehen. Und genau, das finde ich aber auch nachvollziehbar, dass das BAG da gesagt hat, zumindest bei jemand, der ja quasi wie ein Arbeitnehmer behandelt wird und Dienst tut, auch wenn er formal keiner ist, gilt dieser Anspruch ebenfalls. Das war schon im, ich glaube, so Mitte letzten Jahres, aber das hatten wir hier im Podcast damals nicht besprochen, und wir dachten, jetzt wäre vielleicht eine ganz passende Gelegenheit, das auch noch nachzureichen. Ja, wunderbar.
Genau.
Gibt es dazu noch was? Ansonsten
würde ich sagen, vielleicht nur noch ein Wort. Das ja? ist, was wir jetzt gerade beschrieben haben, ist natürlich vor allen Dingen relevant für nicht tarifgebundene, also außertarifliche Mitarbeiter, ne? Also Abteilungsleiter oder eben auch solche, die ein höheres Gehalt rausgeschlagen haben und nicht nach Tarif bezahlt werden. Das Ganze gilt natürlich auch für tarifgebundene Mitarbeiter, ist aber da ein bisschen übersichtlicher, schlicht und ergreifend, ne? Es ist auch einfacher für die Arbeitgeber, sich da sozusagen an was heißt herauszureden, aber jedenfalls ist es der Mechanismus einfacher, ne? Weil wir es ja hier dann mit Tarifgruppen zu tun haben und da einfach im Wesentlichen geguckt wird, ist denn diese Person, die sich dagegen wehren möchte oder die dann Auskunft hat, in die richtige Tarifgruppe einsortiert, ne? Das nur als Klassifizierung oder als Spezifizierung.
Ja, ich finde halt wirklich, glaube ich, in der Praxis unheimlich schwer, das, was du eben auch kurz angesprochen hast und was sich auch zumindest mit meiner anekdotischen Beobachtung deckt, wie klassifiziert man unterschiedliches Verhandlungsgeschick oder unterschiedliche Dreistigkeit in Verhandlungen. So, weißt du, also ich beobachte das oft, wie gesagt, anekdotische Evidenz und so weiter, aber gleichwohl, dass Männer einfach da halt breitbeiniger auftreten und halt eher sagen, hier, guck mal her, was ich für ein toller Typ bin, was ich alles leiste, ich verdiene auf jeden Fall jetzt mal mindestens die dritte Gehaltserhöhung, und Frauen da halt einfach zurückhaltender sind. Und da kann man natürlich sagen, das ist dann eine Form der Diskriminierung, wenn man sozusagen sich davon beeindrucken lässt als Arbeitgeber. Oder man kann natürlich auch sagen, das ist halt unterschiedliches Verhandlungsgeschick. Jeder schmiedet sein Glück da selbst. Und
nee, aber ehrlich gesagt, das hat mir nie eingeleuchtet. Ich verstehe es auch nicht so ganz, denn als geschickter Arbeitgeber, als Chef, ist ja nun das wirklich, kann das ja eigentlich nicht das Kriterium sein, nach dem man handelt, ne? Also,
ja, nee, klug das, ist es nicht unbedingt, aber es ist ja auch nicht alles sozusagen total rational und sinnvoll, was Arbeitgeber tun.
Ja, umso sinnvoller aber, dass sie dann in diese Richtung gedrängt werden, in die es ja auch immer stärker geht, ne, dass es eben objektive Maßstäbe gibt, wenn man vielleicht ein bisschen genauer hinguckt, wie die Leistung des einen und des anderen zu bewerten sind, ne, dass man sich eben gerade nicht von diesem breitbeinigen Auftreten und der Forderung nach mehr Gehalt blenden lässt, sondern eben genauer hinschaut, ne? Also und vielleicht auch ein Förderprogramm im Unternehmen aufzieht und so weiter und so fort. Übrigens bei amerikanischen und britischen Unternehmen ist das ja noch viel krasser, denn da gibt es ja richtige Transparenzvorschriften, also richtig die Forderung, sich zu rechtfertigen für die Gehaltsstruktur im Unternehmen. Da müssen Transparenzberichte Jahr für Jahr aufgelegt werden und Rechtfertigung gegeben werden, wenn deutlich wird, dass Frauen in dem Unternehmen weniger verdienen. Das entfaltet nochmal eine ganz andere Zwangswirkung, ne? Muss man sagen. Also insofern sind wir mit dem Entgelttransparenzgesetz hier nicht ganz vorne mit dabei.
Nee, und ja. Es gibt ja auch, wie du sagst, relativ wenige Klagen. Also das ist hier ja immer noch, das bewegt sich hier ja immer noch alles letzten Endes im Vorfeld der Frage, muss der Arbeitgeber am Ende des Tages mehr zahlen, ja oder nein? Das ist ja immer noch, wer hat überhaupt den Auskunftsanspruch? Ab wann ändert sich die Beweislast und so weiter? Auch alles wichtige Fragen, sicherlich. Aber wir sind ja immer noch gar nicht so weit, dass mal höchstrichterlich wirklich die materiellen Kriterien geklärt werden. Wann darf ich zwei relativ ähnlichen Angestellten trotzdem unterschiedlich viel zahlen und wann nicht. Aber gut, wir werden da dranbleiben und es ist ja auf jeden Fall eine spannende Materie. Wir wenden uns dann aber jetzt mal einer anderen ebenfalls spannenden Materie zu, und zwar des Verhältnisses der AfD zum Verfassungsschutz. Ihr erinnert euch vielleicht.
Hast du schön formuliert.
Ja, oder vielleicht sollte man eher sagen, des Verfassungsschutzes zur AfD, ne? Ja. Genau. Ihr erinnert euch vielleicht, vor 2 Jahren wurde die AfD vom Bundesamt für Verfassungsschutz zum Prüffall erklärt. Diese Formulierung hat sich als Reinfall erwiesen für den Verfassungsschutz, denn die gibt es im Gesetz nicht. Das ist keine gesetzliche Kategorie und damit gehen auch keine irgendwie gesteigerten Befugnisse einher. Das heißt, zumindest bisher darf der Bundesverfassungsschutz im Grunde genommen sich einfach nur aus öffentlichen Quellen informieren. Ja, der darf Interviews lesen und sich anschauen, was auf Parteitagsreden so gesagt wird und so weiter, aber er darf niemandes Telefone überwachen oder dergleichen. Ja. Und der neue Behördenleiter Thomas Haldenwang, der ja vor nahe 2,5 Jahren, würde ich jetzt mal schätzen, war so ungefähr, Hans-Georg Maaßen eben abgelöst hat. Der hat dann auch selber gesagt, ja gut, also okay, diesen Zustand als Prüffall, das ist jetzt mal so, aber das können wir nicht, endlos lang diesen Schwebezustand aufrechterhalten, sondern ich setze mir und meiner Behörde jetzt eine Frist von 2 Jahren, um zu entscheiden, ob wir die AfD zum auch noch nicht zum Beobachtungsfall, das wäre sozusagen die höchste Eskalationsstufe, sondern zum sogenannten Verdachtsfall erklären. Auch der steht nicht im Gesetz, aber gleichwohl ist der verfassungsrechtlich auch vom Bundesverfassungsgericht als sozusagen valide Kategorie anerkannt, die dann auch mit echten nachrichtendienstlichen Befugnissen verknüpft wäre. Und dann rauschte es Anfang letzter Woche so durch den Blätterwald, dass jetzt also die Entscheidung unmittelbar bevorstünde und dass sie da so lauten würde, dass also die AfD jetzt tatsächlich hochgestuft wird zum Verdachtsfall. Das war eine Information, die durchgestochen wurde an verschiedene Medien, auch an die FAZ unter anderem, und die natürlich mit großem Interesse aufgesogen wurde, und die dann allerdings da so ein bisschen das Gegenteil von dem bewirkt hat, was drin stand. Ja, also nämlich zumindest mal wurde jetzt die offizielle Erklärung zum Verdachtsfall vertagt. Also das hat verschiedene Konsequenzen gehabt. Zum einen, dass der Bundesinnenminister Horst Seehofer, dessen Ministerium ja sozusagen dann auch die Dienstaufsicht über den Verfassungsschutz führt, über den Bundesverfassungsschutz, war da hoch unerfreut, dass da irgendwelche Informationen vorher durchkamen und sagt so, also jetzt wollen wir es aber erst recht, aber super gründlich prüfen, denn natürlich, man will sich nicht die Finger verbrennen mit der Beobachtung von politischen Parteien, hat man sich ja bekanntlich auch in der Vergangenheit schon die Finger verbrannt. Das war beispielsweise der Grund, warum das erste NPD-Verbotsverfahren damals gescheitert ist, vor vielen, vielen Jahren inzwischen. Und das ist natürlich immer hochgradig heikel und da will man also sehr sicher sein, dass man auch wirklich auf solider Grundlage arbeitet. Und man muss
und
ja sagen,
vor allen Dingen in einem super Wahljahr, muss man sagen. Ne? September die Bundestagswahl und vorher noch die eine oder andere Landtagswahl. Das ist nicht ohne.
Genau, dann wird natürlich auch schnell der Vorwurf laut, dass die Wahl beeinflussen zu wollen. Also klar, die Entscheidung unmittelbar würde ja nicht der Innenminister treffen, sondern das Bundesamt für Verfassungsschutz, aber gleichwohl, sie sind ihm halt unterstellt und so weiter. Also und in der Tat, so eine gewisse politische Zurückhaltung in dem letzten halben Jahr vor der Bundestagswahl ist schon auch eigentlich Usus. Und man muss natürlich schon auch anerkennen, dass es zumindest gewisse Bestrebungen in der AfD durchaus gibt, die radikalen Kräfte auszuschließen. Beispielsweise wurde ja der sogenannte Flügel aufgelöst, wobei der allerdings ja ohnehin nie wirklich den Charakter eines rechtsförmigen Vereins oder Ähnliches gehabt hat. Insofern ist halt die Frage, was diese Auflösung wirklich wert ist, denn die Leute sind ja weiterhin da und die Netzwerke sind im Zweifelsfall auch weiterhin da. Es wurde Andreas Kalbitz aus der Partei geworfen. Das war sicherlich schon eine Entscheidung von einigem Gewicht, die auch gewisse, glaube ich, echt reale Konsequenzen gehabt hat. Und Jörg Meuthen, der Co-Parteichef, hat beispielsweise auch beim letzten Bundesparteitag vor ein paar Wochen also die Partei auf eine gemäßigte Linie eingeschworen und mit seiner Rede auch viele vor den Kopf gestoßen, aber dann doch eine Mehrheit, wenn auch allerdings nur eine knappe Mehrheit, aber eben gleichwohl eine Mehrheit der Delegierten damit hinter sich versammelt. Also will sagen, es gibt sicherlich Bestrebungen der AfD, ein bisschen moderater zu werden, ein bisschen mehr in Richtung Mitte zu rücken. Also Mitte, davon sind sie ja wirklich noch weit genug entfernt, ja. Aber sozusagen, ne, zumindest mal so ganz vom äußersten Rand wegzurücken, ja. Aber es gibt eben zugleich auch andere, ebenfalls keineswegs irgendwie jetzt unbedeutend gewordene Kräfte in der Partei, die das anders sehen. Also das ist so ein bisschen die Hintergrundmusik, vor der das hier stattfindet. Und jetzt hat die AfD, nachdem das also öffentlich wurde, dass sie zum Verdachtsfall hochgestuft werden soll, natürlich direkt Eilrechtsschutz beantragt vor dem VG Köln. Warum in Köln? Weil das Bundesamt für Verfassungsschutz dort seinen ersten Dienstsitz hat. Haben da verschiedene Dinge, also haben halt beantragt, dass diese sozusagen öffentliche Verkündung, dass sie jetzt ein Verdachtsfall seien, dass damit zumindest mal gewartet werden soll, bis das Gericht entscheidet. Das hat das Bundesamt für Verfassungsschutz auch zugesagt. Dann gab es noch so ein bisschen Geplänkel um so einzelne Punkte, also zum Beispiel die Zahl der ehemaligen Flügelmitglieder, die aber immer noch in der Partei sind, ob das Bundesamt die schon nennen darf. Ja, darf es, sagt das VG Köln. Aber in der Sache selber hat es halt noch nicht geurteilt, also ob eigentlich die Hochstufung zum Verdachtsfall in der Sache gerechtfertigt ist. Und das ist natürlich auch eine Entscheidung von enormer Tragweite und enormer Komplexität.
Genau, aber in diesem Zusammenhang kam auch noch eine relativ, eine Merkwürdigkeit wurde nach oben gespült, die dann, also insbesondere was die Vertretung von der AfD anbelangt, ne? Die wird nämlich vertreten von Höcker Rechtsanwälte. Das ist eine Presserechtskanzlei unter anderem, aber eben auch eine, die die AfD in mehreren Verfahren vertritt und die einen sehr prominenten Zugang zu verzeichnen hatte vor geraumer Zeit, nämlich Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Chef des Bundesverfassungsschutzes, der ja ziemlich unrühmlich seinen Stuhl räumen musste und dann eine Zweitverwendung in dieser Kanzlei fand, und das war eine delikate Konstellation.
Allerdings, also er wurde da als sogenannter Off-Counsel angestellt. Off-Counsel ist so eine Bezeichnung für Anwälte, die jetzt also jedenfalls nicht in das reguläre Tagesgeschäft eingebunden sind, sondern ihre Dienste der Kanzlei auf andere Weise zur Verfügung stellen. Das kann sein, dass die mal in einzelnen Fällen konsultierend oder auch hinzugezogen werden. Das kann sein, dass vielleicht es eigentlich eher darum geht, deren Kontaktnetzwerk einzukaufen. Es kann auch sein, dass die auch einfach im Grunde genommen gar nichts machen sollen und deren Name vor allen Dingen mal den Briefkopf und die Internetseite schmücken soll. Das ist von Fall zu Fall mal so, aber jedenfalls sind es keine regulären Anwälte, die da Montag bis Freitag ihren Dienst tun würden. Und jetzt war aber das Problem, das hat, glaube ich, ursprünglich Thilo Jung auf der Bundespressekonferenz angesprochen, dass Hans-Georg Maaßen ja schließlich früher Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz war und jetzt zumindest mal die Kanzlei, bei der er Off-Counsel ist, klagt gegen die bevorstehende Entscheidung des Bundesamts für Verfassungsschutz, die AfD zum Verdachtsfall hochzustufen. Und ob das denn eigentlich so in Ordnung ist, wenn jemand quasi auf diese Weise die Seiten wechselt und vielleicht auch seine, also zumindest steht dann ja die Sorge im Raum, ob sie jetzt zutrifft oder nicht, dass Maaßen seine Kontakte und vielleicht seine Informationen, die er von damals noch hatte oder Quellen, die er vielleicht auch heute noch hat, irgendwie gewinnbringend für die AfD in dieses Verfahren einspeisen könnte. Und in der Tat, da gibt es den Paragraph 45 der Bundesrechtsanwaltsordnung, der da lautet, der Rechtsanwalt darf nicht tätig werden, wenn er in derselben Rechtssache als Richter, Schiedsrichter, Staatsanwalt, Angehöriger des öffentlichen Dienstes, Notar oder noch ein paar andere Sachen bereits tätig geworden ist. So, Angehöriger des öffentlichen Dienstes, ja, passt. Rechtsanwalt, ja, passt auch. Maaßen ist zugelassen als Rechtsanwalt. Aber es ist halt die Frage, wird er hier in dieser Sache tätig, wenn er sagt, ich habe ja mit dem Mandat, und das sagt er nämlich, ich habe mit diesem konkreten Mandat gar nichts zu tun. Und ist das dieselbe Sache? Also damals, als er noch Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz war, da wurde die AfD ja gerade noch nicht überwacht. Und das war ja auch einer der wesentlichen Vorwürfe an ihn, dass er zu zimperlich mit der AfD umgehen würde und die geradezu, also so haben es zumindest seine politischen Gegner formuliert, geradezu versuchen würde, sie eben davor zu schützen und sie dahingehend zu beraten, wie sie einer Überwachung eben entgehen könnten. Also das ist alles so ein bisschen umstritten. Jetzt könnte man sagen, naja, ist doch egal. Maaßen hat ja jetzt nämlich ohnehin erklärt, aus der Kanzlei auszuscheiden. Also er hat eben gesagt, es gäbe zwar seines Erachtens keinen Interessenkonflikt, er sei auch nicht mit der Sache betraut, aber um sozusagen schon den bösen Anschein zu vermeiden, würde er eben ausscheiden, früher als angeblich sei das in 3 Monaten ohnehin beabsichtigt gewesen und jetzt habe man es eben vorgezogen. Allerdings gibt es dann eben noch den 45 Absatz 3 Bundesrechtsanwaltsordnung, der sagt, die Verbote der Absätze 1 und 2 gelten auch für die mit dem Rechtsanwalt in Sozietät oder in sonstiger Weise zur gemeinschaftlichen Berufsausübung verbunden gewesenen Rechtsanwälte. Und mit anderen Worten, ein etwaiges Tätigkeitsverbot für Maaßen würde sich vielleicht zumindest auch auf alle anderen Anwälte der Kanzlei erstrecken. Und das wäre natürlich ein ganz schönes Ding. Was hätte das zur Folge? Also es hätte nicht zur Folge, so habe ich es jetzt zumindest gelesen bei LTO, den Link packen wir mal in die Shownotes, das konnte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht nachprüfen, weil ich so tief im Berufsrecht nicht drin bin, aber ausweislich dieses Textes dort hätte es wohl nicht zur Folge, dass die Prozessvollmacht erlischt, das heißt, die Kanzlei Höcker könnte die AfD in diesem Verfahren trotzdem weiterhin wirksam vertreten, auch selbst wenn das tatsächlich hier ein eigentlich sozusagen ein verbotener Fall wäre. Der Hintergedanke dabei ist wohl sozusagen, der Mandant oder die Mandantin soll ja nicht darunter leiden, dass in der Kanzlei irgendwas schiefgelaufen ist. Und es hätte wohl ebenfalls keine berufsrechtlichen Konsequenzen, auch wiederum, hier beziehe ich mich auf diesen Text, für die Kanzlei Höcker als solche, sondern wenn überhaupt dann nur für Herrn Maaßen, für den dann wiederum wären unterschiedliche Handlungsoptionen eröffnet von einer Rüge, die weiter keine Konsequenzen hat, bis hin zu Bußgeldern oder anderen schmerzlicheren Dingen. Das ist aber alles noch, muss man ehrlicherweise sagen, absolut offen. Also die
Rechtsanwaltskammer prüft das noch, ne?
Genau, sie prüft das, sagen sie einfach. Aber ob sie hier tatsächlich immer dann zu dem Ergebnis gelangen, dass das ihm verboten war und in der Folge vielleicht zumindest eigentlich auch den anderen Anwälten verboten wäre, auch wenn es für Letztere ohnehin folgenlos bleibt. Oder ob sie eben sagen, nein, das ist hier sehr wohl in Ordnung, weil wir zum Beispiel der Meinung sind, dass das eben hier nicht dieselbe Rechtssache ist, weil eben sich die Lage zur Amtszeit von Maaßen noch deutlich anders dargestellt hat, als sie sich nun darstellt und sozusagen so, es so viele Entwicklungen seitdem gegeben hat, dass man das nicht mehr zurechnen kann. Das ist, ja genau, also das ist offen, kurz gesagt. Aber das ist ja jedenfalls mal ein Vorgang, der ausnahmsweise mal dem anwaltlichen Berufsrecht zu einem Platz im Spotlight verhilft.
Ja. Und man muss sagen, ich meine, das geht schon seit über einem Jahr, ne? Also es ist ja nicht so, dass jetzt auf einmal Höcker da reingegangen ist in dieses Mandat und sich komplett neu da sortiert, sondern das ist eigentlich schon ein längerer Vorgang. Also jedenfalls schreiben die Kollegen hier, Herr Jung und Helene Bobrowski, dass die schon über ein Jahr mandatiert werden und jetzt sich das Ganze durch diese Frage in der Bundespressekonferenz eben beschleunigt hat. Und da muss man sagen, ist dann auch spät reagiert worden, ne?
Ja, also sie sind auf jeden Fall in verschiedenen anderen Streitigkeiten für die AfD mandatiert. Das wäre ja allerdings auch erstmal nicht problematisch, solange das nichts mit dem Verfassungsschutz zu tun hat, gibt es da ja keine Reibungspunkte. Aber sind sie, wenn sie auch tatsächlich auch in der Frage einer möglichen Überwachung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz schon länger mandatiert wären, dann in der Tat müsste man wohl die Frage anschließen, ob nicht auch dieser Konflikt schon länger schwelt. Gut, wir werden euch auf dem Laufenden halten, ob es da von der Rechtsanwaltskammer irgendwelche Konsequenzen gibt oder ob das Ganze dann doch nur ein Sturm im Wasserglas war. Aber wir dachten, es ist jedenfalls auch mal eine ganz gute Gelegenheit, generell mal wieder auf diesen Komplex zu blicken. Mhm. Das soll aber auch dazu genügen und wir kommen dann zu
einem ganz kleinen bisschen Corona.
Einem ganz kleinen bisschen Corona, genau. Der BAVGH, also der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, hatte ja letzte Woche schon einen rausgehauen und da ging es vorletzte Woche war es. Da ging es um das Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Da hatten wir darüber gesprochen, dass das eben es dafür keine tragfähige Ermächtigungsgrundlage im Infektionsschutzgesetz gab, zumindest nicht in dieser pauschalen Form. Und jetzt hat er sich die 15-Kilometer-Regelung vorgenommen und sagt, auch die ist rechtswidrig, allerdings nicht aus, also er stellt da jetzt keine Verhältnismäßigkeitserwägungen an, ob das irgendwie zu einschneidend sei oder gar nicht so viel brächte oder dergleichen, sondern er sagt einfach, die ist zu unbestimmt. Denn in § 25 Absatz 1 der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, wie sie so schön heißt, steht halt drin, wird in einem Landkreis, bla bla bla, ein Inzidenzwert von 200 überschritten, so sind bla bla bla, touristische Tagesausflüge, die in dem betreffenden Landkreis oder der betreffenden kreisfreien Stadt wohnen, also für Leute, die dort wohnen, über einen Umkreis von 15 Kilometer um die Wohnortgemeinde hinaus untersagt. Und da sagt eben der Verwaltungsgerichtshof, das ist einfach zu unbestimmt, also es weiß ja keiner so ganz genau, wo die Wohnortgemeindegrenze jetzt exakt verläuft und was dann von da aus gerechnet noch in einem 15-Kilometer-Radius liegt. Und insofern sei es also eben für die Leute einfach nicht klar genug erkennbar, wo sie jetzt im Einzelnen noch hin dürfen, wo nicht. Das kann man sicherlich irgendwie nachbessern, muss man aber auch. Genau, also das sei hiermit mal verkündet, dass es, glaube ich, da das in anderen Infektionsschutzverordnungen auch in ähnlicher Weise geregelt ist, könnten entsprechende Klagen theoretisch auch in anderen Bundesländern zu Erfolg führen.
Oder auch nicht, wie in Berlin-Brandenburg. Ich meine, hier hat das zuständige Gericht, ich glaube auch das Oberverwaltungsgericht schon, die bestehende 15-Kilometer-Regelung bestätigt, auch schon vor einiger Zeit. Also was heißt einige Zeit, ne? 1, 2, 3 Wochen. So lange gibt es sie ja noch nicht. Ist ja auch immer vor dem, also diese 15-Kilometer-Regelung haben wir ja auch schon diskutiert, ist ja auch immer die Frage, sozusagen die Sinnhaftigkeit, die sich damit verbindet, weil ja, was damit erreicht werden soll, sind ja im Grunde genommen die touristischen Ausflugsziele fernzuhalten von dem Ansturm. Wir hatten es bei den begeisterten Rodlern gesehen im Skigebiet und so weiter und so fort, wo es da teilweise bei schönem Wetter einen großen Ansturm gab und dem wollte man eben entgegentreten mit dieser 15-Kilometer-Regelung. Umgekehrt kann man ja auch zu Recht fragen, ob es nicht sinnvoller wäre, dann lieber diese Orte als solche oder jedenfalls die Ausflüge dahin zu verbieten, anstatt jetzt diese pauschale 15-Kilometer-Regelung reinzuziehen, die ja auch noch ziemlich für Verwirrung sorgt. Also
das ist übrigens auch möglich nach der Bayerischen Infektionsschutzverordnung, dass einzelne Kommunen eine Einreisesperre verhängen für touristische Tagesausflüge. Das war auch angegriffen worden, da sagt der VGH, aber das ist okay, denn sozusagen die Kommune selber weiß ja schon, wo ihre Grenzen verlaufen und das geht schon in Ordnung, wenn jetzt also eben eine Kommune, die, was weiß ich, irgendwo liegt, wo es halt besonders hübsch ist, sagt, wir erlauben keine Einreisen in unser Gemeindegebiet für Tagesausflüge und das scheint mir eigentlich auch der sinnvollere Weg zu sein. Aber gut, wir werden sehen, ob das vielleicht dann auch man es einfach dabei belässt oder da noch nachbessert. Das war's kurz und schmerzlos zu Corona.
Ja, ich vermisse jetzt übrigens meinen kleinen Trainer. Ich hatte jetzt hier noch einen Trainer gesetzt, um zum nächsten Thema überzuleiten.
Weil du zu Hause bist, hast du jetzt das Mischpult nicht zur Hand.
Ja, ne? Das leider.
Ist schmerzlich, schmerzlich. Gut, wir müssen ohne weitermachen. Wir kommen da irgendwie gemeinsam durch und wir kommen jetzt als nächstes zum EuGH und der Frage, ob man den Rundfunkbeitrag auch in bar entrichten darf. Das haben nämlich zwei Kläger allen Ernstes versucht und auch die Klage dann bis zum Bundesverwaltungsgericht getrieben, welches wiederum dem EuGH vorgelegt hat. Es geht denen wohl gar, wenn ich es recht verstanden habe, gar nicht in erster Linie um Kritik oder Protest oder wie auch immer gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern eher um die Rettung des Bargelds als Zahlungsmittel, weil sie halt sagen, Bargeld, Barzahlungen garantieren Anonymität, alles andere nicht. Alles andere kann potenziell nachverfolgt werden. Jetzt finde ich zwar das hier so ein bisschen komische Situation, also um diesen Punkt zu machen.
Das könnte man wirklich getrost in Zweifel ziehen, ob das tatsächlich die Motivationslage ist.
Ja, also der eine von beiden hat auch tatsächlich ein Buch geschrieben, ne? Schönes neues Geld, uns droht eine totalitäre Weltwährung. Also dem scheint das schon ein Herzensanliegen zu sein. Aber ich finde es einfach zumindest in diesem Kontext wenig überzeugend, denn dass jemand den Rundfunkbeitrag zahlt, ist ja nun also eine denkbar wenig private oder geheimhaltungsbedürftige Information, den muss ja ohnehin jeder zahlen. Insofern, aber gut, wie dem auch sei, jedenfalls haben sie geklagt und zwar haben sie argumentiert, dass nach deutschem Recht öffentliche Stellen verpflichtet seien, Zahlungen in bar entgegenzunehmen. Und zwar, weil der Paragraph 14 Absatz 1 des Bundesbankengesetzes die Euronoten, also die Euroscheine, als das einzige uneingeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel ausweist. Und das Bundesverwaltungsgericht hat sich dem insoweit erstmal angeschlossen, hat gesagt, stimmt, wenn in der Tat aus dieser Bestimmung folgern wir auch tatsächlich, dass öffentliche Stellen das dann eben auch akzeptieren müssen. Aber wir sind uns nicht so ganz sicher, ob der deutsche Gesetzgeber das überhaupt so hätte regeln dürfen oder ob das nicht eigentlich in die alleinige Zuständigkeit der EU gefallen wäre, die ja schließlich unter anderem für Fragen der Währungspolitik zuständig ist. Wir erinnern uns noch aus dem Kontext der EZB-Klagen, da ging es ja auch Währungspolitik oder eben auch nicht, je nach Perspektive. Darauf hat der EuGH nun geantwortet und sagt, also in seiner üblichen, gewundenen, unlesbaren Form, aber wenn man es mal auf den hier relevanten Kern runterbricht, dann sagt er also doch, die Mitgliedstaaten dürfen ihre öffentlichen Stellen schon, wenn sie das denn möchten, verpflichten, nur Bargeld anzunehmen. Sie können von dieser Verpflichtung auch Ausnahmen vorsehen, sofern diese Ausnahmen verhältnismäßig sind. Und für die Verhältnismäßigkeit kommt es dann insbesondere auf so solche Fragen an, wie zum Beispiel, wie viele Zahlungsschuldner gibt es denn? Wie groß wäre der Zusatzaufwand, der für die öffentlichen Stellen eben entsteht, wenn sie Barzahlungen annehmen müssen? Wie viele Kosten verursacht das? Inwiefern konterkariert das den Zweck der ganzen Zahlungen oder auch nicht? Ja. Das sind also so die Eckpunkte, die der EuGH da irgendwie setzt. Und ich finde eigentlich, dass damit immer noch nicht ganz klar ist, wie das Bundesverwaltungsgericht entscheiden wird. Aber ich würde eher vermuten, dass das bedeutet, dass Barzahlungen tatsächlich möglich sein müssen. Denn der Gesetzgeber hat das halt im Paragraph 14 Bundesbankengesetz vorgesehen, dass Euronoten das einzige uneingeschränkte Zahlungsmittel sind, was das Bundesverwaltungsgericht versteht im Sinne von, dann müssen öffentliche Stellen die eben nehmen. Und der Hessische Rundfunk hat zwar in seiner Satzung eine anderslautende Bestimmung, in der es eben heißt, nein, Barzahlungen nehmen wir nicht an. Aber die hat ja keine Gesetzesqualität. Und insofern würde ich eigentlich denken, dass das Bundesverwaltungsgericht dann wohl sagt, ja, okay, nach deutscher Rechtslage müsst ihr das eben nehmen. Vorbehaltlich dann natürlich vielleicht wiederum einer gesetzlichen Klarstellung, dass es da eine Ausnahme für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zumindest in Zukunft geben könnte, die auch sicherlich möglich wäre, würde ich jetzt mal sagen, nach den Parametern des EuGH. Also sie wäre möglich, aber soweit ich es überblicke, gibt es sie bisher halt nicht.
Und wie muss man sich das praktisch vorstellen? Also da geht dieser Mann dann nach Mainz oder zum ZDF und zahlt es aus oder zum
ja,
Sitz der
das,
ARD?
Er tut das ja halt eben nicht, weil sie es nicht annehmen, sondern er... Ich weiß nicht genau, wie jetzt der Hergang war. Wahrscheinlich haben die ihm halt einen Bescheid geschickt, dass er verpflichtet sei, so und so viel zu zahlen. Und er hat halt zurückgeschrieben, mache ich gern, aber nur in bar. Und sie haben halt wahrscheinlich gesagt, ja, nee, bar geht nicht, bitte überweisen. Und dieser Bescheid hat ja, wenn ich es recht überblicke, Verwaltungsaktqualität. Und dagegen kann man dann ja klagen. Und von dort aus wird das wohl seinen Verlauf genommen haben.
Also es gibt eben noch keine praktische Lösung, ne? Also das ich da, aber also die wird man dann, wenn das Bundesverwaltungsgericht tatsächlich in diese Richtung geht, dann finden müssen, ne? Vielleicht gibt es irgendwie
ein kleiner, müsste man, also ist ja auch jetzt irgendwie,
eine Zahlungshütte.
Wäre ja auch lösbar, ne? Also man kann ja schon irgendwo eine Stelle einrichten, wo die Leute halt vorbeikommen können. Vor allen Dingen, sonderlich viele werden das ohnehin nicht machen, um nicht zu sagen, die allerwenigsten. Aber ja, es kann ja auch mal Fälle von jemand geben, was weiß ich, der aus irgendwelchen bizarren Gründen kein Bankkonto hat oder so. Das müsste man dann sehen. Das war der EuGH.
Und jetzt haben wir noch ein examensrelevantes Urteil.
Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, für die Examenskandidaten spannend, aber auch sonst für alle, die sich so ein bisschen mit den feinsinnigeren Erwägungen des Strafrechts auseinandersetzen wollen. Der Sachverhalt ist erfreulich einfach. Und zwar, Mann schlägt mit Hammer nach einer Frau und einem anderen Mann. So kann man ihn zusammenfassen. Ja. Also der holt
und
aus.
Und die ganze Tragik, die ganze menschliche Tragik blenden wir jetzt mal aus.
Genau, die blenden wir jetzt mal komplett aus. Und der schlägt halt in Richtung von diesen beiden Menschen, ein anderer Mann, eine Frau, deren Bruder, beziehungsweise seine Schwester sind das. Und er denkt sich, während er das tut, ja, ich weiß nicht, so könnte passieren, dass ich den einen treffe, könnte auch passieren, dass ich die andere treffe, soll mir halt beides irgendwie recht sein. Aber er geht halt auch davon aus, dass er jedenfalls nur einen oder eine treffen wird, denn sozusagen dadurch, durch den Aufprall, würde der Schlag dann ja quasi gestoppt werden. Und tatsächlich trifft er dann eben auch den Mann und die Frau trifft er nicht. Und jetzt ist die Frage, wie bewerten wir das rechtlich hinsichtlich des Mannes? Relativ einfach, gefährliche Körperverletzung. Ja, also gefährlich eben, weil er dabei einen gefährlichen Gegenstand, diesen Hammer, verwendet hat. Aber jetzt war eben die Frage, was machen wir mit der Frau? Wird er deshalb, also gegenüber ihr, verurteilt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung? Weil er ja sozusagen auch ihr gegenüber unmittelbar dazu angesetzt hat. Ja, also er hatte den Vorsatz, er hat sich zumindest billigend damit abgefunden, dass er die Frau treffen könnte. Und er hat auch unmittelbar zur Tat angesetzt. Er hat den Schwung mit dem Hammer ja sogar tatsächlich ausgeführt, nur halt mehr oder weniger zufälligerweise dann eben nicht die Frau, sondern den Mann erwischt. Andererseits ist natürlich das Problem, er hat sich zwar mit dem einen abgefunden und auch mit dem anderen abgefunden, aber ja trotzdem nicht mit beidem kumulativ. Also er hat ja nicht gedacht, vielleicht treffe ich auch beide. sondern er nahm ja schon an, in dem Moment, wo ich einen treffe, wird halt der Aufprall dann meinen Schlag in dem Moment auch stoppen. Und können wir ihn dann wirklich für sozusagen auch noch für die andere Tat, für die versuchte verurteilen, die sich nicht verwirklicht hat? Oder ist das irgendwie widersprüchlich?
Und so denken übrigens Juristen, liebe Hörerinnen und Hörer. In dieser ganzen Nüchternheit wird das eben durchgerechnet, kann man ja in diesem Fall fast sagen. Wie gesagt, das menschliche Drama, das sich hinterspielt, wird in dem Verfahren sicherlich auch eine Rolle gespielt haben. Aber hier, wenn es um die Examensrelevanz geht, bleibt eben nur solche nüchterne Überlegungen zurück.
Genau. Und der BGH sagt also, diese Konstellation, die ich da gerade beschrieben habe, bezeichnet man als Alternativvorsatz. Und er sagt doch, das ist in der Tat in Ordnung, ihn einmal wegen Vollendung und auch wegen Versuchs zu verurteilen, wobei diese beiden Verurteilungen dann in Tateinheit zueinander stehen. Und zwar andernfalls wäre eine erschöpfende Erfassung des verwirklichten Tatunrechts zum Nachteil aller Geschädigten im Schuldspruch nicht sichergestellt, meint der BGH. Also sprich, dann würde im Urteil nicht zum Ausdruck kommen, dass der ja auch absolut bereit war und unmittelbar dazu angesetzt hat, auch die Frau zu verletzen.
Das würde dann so unter den Tisch fallen, ne? Als wäre das dieser ganze Unrechtsgehalt würde dann wäre so, als hätte er niemals stattgefunden, und so kann es auch nicht sein.
Genau. Und hier, obgleich er davon ausgegangen ist, dass allenfalls ein tatbestandsmäßiger Erfolg eintreten wird, also mit anderen Worten, dass er maximal eine Person tatsächlich verletzen wird, hat er, indem er aber eben zwei Leute gefährdet hat, eine größere Tatschuld auf sich geladen als derjenige, der nur einen einfachen Vorsatz aufweist. Ein Verstoß gegen Denkgesetze liegt nicht vor, denn auf sich gegenseitig ausschließende Erfolge gerichtete Vorsätze können miteinander verbunden werden, solange sie wie hier nicht den sicheren Eintritt eines der Erfolge zum Gegenstand haben. Ja, also anders bei bestimmten Delikten, wo man etwas nicht nur für möglich halten muss, um Vorsatz zu haben, sondern sich sozusagen es sicher anstreben muss, dann wäre eine solche Alternativkonstellation nicht möglich. Auch sonst sagt der BGH, er legt sich nicht fest, ob dieser Alternativvorsatz sozusagen in allen Fällen greift, aber er greift jedenfalls dann, wenn die Tat sich gegen höchstpersönliche, gleichartige Rechtsgüter richtet, so wie hier halt Leib und Leben. Ja, also ist jetzt nicht unbedingt gesagt, man könnte sich ja auch Konstellationen vorstellen, was weiß ich, jemand begeht irgendeinen total komplizierten Finanzbetrug, bei dem ihm selber nicht ganz klar ist, ob er am Ende des Tages irgendwie Hedgefonds A oder Hedgefonds B damit schädigen wird oder so, weil das irgendwie alles so komplex ist und über diverse Ecken und Banden läuft. Da wäre ich jetzt, sage ich mal, vorsichtig, ob man das Urteil dann wirklich so 1:1 übertragen kann. Aber zumindest eben für solche relativ geradlinigen Konstellationen wie hier, wo es um höchstpersönliche Rechtsgüter geht, ist das also laut BGH in Ordnung. Und das war das examensrelevante Urteil.
Ja, und da können wir jetzt zum gerechten Urteil.
Genau.
Vom examensrelevant zum gerechten.
Das haben wir gestern gemeinsam identifiziert und sofort beschlossen, dass es das sein müsste. Ja. Also juristisch, das ist juristisch sozusagen das ganze Gegenstück, nämlich juristisch total simpel und trivial und eigentlich in der Hinsicht uninteressant. Also der Sachverhalt ist einfach, jemand hat einen Hund, und zwar einen Rhodesian Ridgeback Rüden auf
dem Gelände. Was ist das eigentlich für eine Rasse?
Rhodesian Ridgebacks, die sind so Cognac-farben und haben auf dem Rücken so einen Kamm, so eine Dickung des Fells. Und die werden ganz schön stattlich groß. Die wurden, glaube ich, mal zur Löwenjagd früher eingesetzt. Das sind so also schon richtige,
Das war aber ganz früher.
Aber tolle Tiere, also total schön und gefallen mir sehr gut.
Auch deswegen wichtig, weil auch am Ende ziemlich viel Geld geflossen ist, ne? Aber ich will gar nicht vorgreifen.
Genau. Also dieser Rüde, der war vier Wochen alt und wurde auf einem Betriebsparkplatz an der Leine gehend Gassi geführt. Und jemand anderes auf diesem Betriebsparkplatz galt ein Tempolimit von 10 km/h, also quasi so langsam, wie so ein Auto halt überhaupt noch fährt, bevor es dann irgendwie abwirkt.
Schrittgeschwindigkeit, ne?
Genau, effektiv Schrittgeschwindigkeit. Wobei das dann auch wiederum schon ein ganz schön schrammer Schritt wäre, aber langsamer kriegt man viele Autos halt einfach auch nicht, ne? So, aber der Beklagte hier fuhr halt mit seinem PKW mit mindestens 20 km/h und fuhr dem Hund über die linke Vorderpfote. Und das Gericht, jetzt ist es halt normalerweise bei Tieren eben so, dass man so eine gewisse, also im Rahmen der sogenannten Halterhaftung so eine gewisse Tiergefahr annimmt, also so eine gewisse Basisgefährlichkeit von Tieren, weil die sich halt oft in einer Weise verhalten, die schwer vorherzusehen ist. Aber das sagt das Gericht, lag hier gerade nicht vor. Der Hund war angeleint, der hat sich genau so verhalten, wie man das ordentlicherweise von einem Hund irgendwie erwarten würde. Und mit anderen Worten, die Schuld liegt hier in der Tat komplett bei dem Fahrer. Es gibt keine Mitschuld, die irgendwie angerechnet würde auf Seiten des Tierhalters. Und dann kommt eben hier in diesem Fall tatsächlich die stolze Summe von 20.000 Euro zustande. Warum so viel? Weil der Hund noch im Wachstum war, 4 Wochen, wie gesagt, erst alt, und dann also aufwendige Physiotherapie notwendig wurde, um sicherzustellen, dass er da keine bleibenden Schäden davonträgt.
Aber 20.000 Euro für Physiotherapie.
Also klar, man könnte natürlich, bei einer Sache würde man natürlich sagen, also wenn man den Hund jetzt einfach wie eine Sache behandeln würde, ich weiß jetzt nicht, was der Welpe gekostet hat, aber sicherlich keine 20.000 Euro, würde man einfach sagen, gut, die Reparatur der Sache lohnt nicht, schmeiß sie halt weg und kauf eine neue, ja, also dann ist der Schädiger halt irgendwie vielleicht nur bis zur Erstattung des Sachwertes einer neuen Sache verpflichtet. Genau. Aber da werden Tiere dann eben doch nicht wie Sachen behandelt, auch natürlich, wie ich finde, vollkommen richtigerweise, und deshalb ist es ja auch das gerechte Urteil, sondern da wird dann eben auch eingepreist, dass man sich von so einem Welpen halt nicht so leicht trennt, nur weil er jetzt eine überfahrene Pfote hat, wie man sich irgendwie von einem kaputten Fahrrad oder sonst irgendwas vielleicht trennen würde.
Ich finde ja, dieses Verfahren, dieser Fall wirft noch eine ganze Menge Folgefragen auf. Ne? Also zum Beispiel möchte ich ganz gerne mal wissen, wie man es schafft, nur über eine Pfote zu fahren. Also
ja, wenn er die so ein bisschen vorstreckt und es gerade eben so halt knapp passiert, das
also ist schon noch Glück um Unglück gewesen, das kann man schon sagen, aber schon der Sachverhalt ist skurril, und dann möchte man eigentlich, das müssen ja wahrscheinlich auch ganz hochspezialisierte Menschen sein, wie viel Therapiestunden kriegt man denn für 20.000 Euro? Vielleicht sind auch noch ein paar Medikamente dabei.
Ja, klar, natürlich, das ist erstmal die Behandlungskosten, das ist ja gebrochen, und dann auch noch sozusagen weiter darüber hinaus auch noch die Verpflichtung zum Ersatz etwaiger zukünftiger Schäden und so. Also da kam einiges zusammen jedenfalls.
Einkommensverluste wird er ja nun nicht gehabt haben. Also es ist ein bisschen ein Rätsel, aber wir finden es natürlich, weil unser Herz dann auch für den Hund schlägt, natürlich ein total gerechtes Urteil.
Absolut. Genau, ja. Und damit sind wir auch durch, nicht wahr?
Ja, diesmal ein buntes Potpourri. Entschuldigung, jetzt ist mir hier was runtergekracht, wie das im Homeoffice eben nun mal so ist. Ein buntes Potpourri wollte ich sagen, nicht so monothematisch wie in den vergangenen Wochen. Damit wollen wir uns verabschieden von diesem aus diesem Podcast, danken für die Aufmerksamkeit, hoffen auf positive Signale, ergänzende Hinweise, Feedback, all das.
Genau, wie gesagt, gerne Kommentare schreiben, faz.net/einspruch/podcast oder auch im Apple iTunes Store, das wäre ohnehin ganz super, dann wird der Podcast da auch prominenter ausgespielt und von mehr Leuten gesehen und gehört. Natürlich freuen wir uns nicht zuletzt auch über Abos, die ihr abschließen könnt unter faz.net/einspruch testen. Das alles wäre ganz großartig, und wir hören uns kommende Woche wieder. Macht's gut. Ja.
Schöne Restwoche. Tschüss.
Ciao.